Ein herzliches Grüß Gott und willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Lebenswege. Mein Name ist Silvia Stiersdörfer und ich bin die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene. Alle zwei Wochen spreche ich hier mit Zeitzeugen von Flucht, Vertreibung und Aussiedlung. Zu meiner heutigen Podcast-Folge darf ich Ernst Schröder ganz herzlich begrüßen. Lieber Herr Schröder, herzlich willkommen.
Ich freue mich, Sie zu hören. Recht schönen Tag.
Herr Schröder, in Ihrer Geschichte gibt es eine Besonderheit, die ich kurz vorweg erklären möchte. Ihre Familie stammt aus Kohlberg in Pommern und war dort jahrhundertelang ansässig. Sie sind der frühere Landesvorsitzende der pommerischen Landsmannschaft und fühlen sich gerade Kohlberg sehr verbunden. Geflohen sind Sie jedoch aus dem Sudetenland, also aus dem heutigen Tschechien. Bitte schildern Sie doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch kurz, wie es dazu gekommen ist. Lieber Herr Schröder, bitte.
Ja, also mein Vater, der ist während des Krieges, ist er nach Teplitz-Schönau im Sudetenland versetzt worden, dort als Standortarzt. Und 1943 sind wir dort zu ihm gezogen. Er wurde dann im Januar 1945 noch wegversetzt in Richtung Berlin. Und wir waren dort, im Kriegsende waren wir dort. Und meine Mutter hat uns mit ihren sieben Kindern, also mit meinen Geschwistern zusammen, dann entschlossen, Kriegsende zu fliehen. Wir sind dann also Richtung Westen geflohen. Wir hatten eine Tante, die kommt aus Straubing. Dort wollten wir uns treffen eigentlich.
Es ist so, dass Ihre Geschichte ja so eng verbunden ist, trotz allem mit Pommern. Und Sie besonders. Und Sie besonders mit Pommern, weil Sie schon früh Familienforschung betrieben haben. Wie alt waren Sie da?
Also bei der Flucht war ich 5 Jahre. Familienforschung habe ich mit 14 Jahren begonnen. Da waren wir dann schon im Westen. Aber die Familie ist eine rein pommersche Familie. Die war mehrere Jahrhunderte dort ansässig. Die Geschichte, und zwar in Kolberg. Die Geschichte Kolbergs ist auch die Geschichte meiner Familie. Und so bin ich mit Kolberg und auch mit Pommern eng verbunden. Wir wurden auch entsprechend erzogen, in der Art, eben in preußischer Art.
Wie lange geht es schon? Oder wie kann man da ungefähr sagen, wie viele Jahrhunderte geht es zurück bei Ihnen?
Also mein ältester, uns bekannter Vorfahre, der war 1251, ist der nachweisbar in Kolberg gewesen.
Ja, das ist schon beeindruckend und eine stolze Familienbilanz. Jetzt sagen Sie uns doch bitte, wo genau Pommern bzw. Kolberg liegt.
Pommern ist die ehemalige preußische Provinz oben an der Ostsee, eine lange Ostseeküste zwischen Mecklenburg und Ostpreußen. Kolberg liegt etwa in der Mitte zwischen Stettin und Danzig, also zwischen der heutigen deutschen polnischen Grenze und Danzig, da etwa in der Mitte, ist eine alte Hafen- und Hansestadt. Sehr stolz, sehr bekannt geworden 1807 durch die erfolglose Belagerung durch die Truppen von Napoleon damals. Es hat mehrere Monate standgehalten und beim Waffenstillstand war sie nicht eingenommen. Deswegen ist damals Kolberg bekannt geworden, dann von Nazis auch ein bisschen ausgenutzt, als Durchhaltestadt propagiert worden. Ist aber heute wieder eine ganz tolle Stadt. Ich muss sagen, die Polen haben, also Kolberg ist 1945 belagert worden, auch wieder belagert worden, hat 2,5 Wochen belagert, ist sehr zerstört worden. Und es wurde so lange aber nur gehalten, bis die Deutschen über See entkommen konnten. Es waren 80.000 Flüchtlinge. Kolberg hatte damals etwa 35.000 Einwohner. Es waren aber viele Flüchtlinge aus Ostpreußen und aus Pommern, haben dort Zuflucht gefunden. Und die wurden dann per Schiff rausgebracht. Und dann am 17. März wurde dann Kolberg an die Polen übergeben, denn dort hat auch die polnische Armee gekämpft, nicht nur die Rote Armee.
Ich glaube, bis 1945 gab es in Pommern keine polnische Bevölkerung.
Bis dahin nicht. Es waren höchstens Kurgäste da in Kolberg, aber sonst nichts. Oder auch aus den östlichen preußischen Gebieten polnische Soldaten, also die bei Preußen oder in Deutschland eingezogen worden sind, Soldaten waren, die da stationiert waren, aber sonst waren da keine Polen. Auch in Pommern eigentlich nicht. Nur im östlichen Pommern an der Grenze, das ist so Leber, Stolp und so weiter, da gab es Kaschuben, aber das sind keine Pommern, das sind Slawen, aber waren eben keine Polen. Und dann 1945 sind die Polen hingekommen, die sind nachgerückt, war ja von den Alliierten so abgemacht. Und meist kamen sie aus der Gegend in der Sowjetunion, heute Belarus oder Ukraine. Die haben sich dort, wurden dort angesiedelt.
Wurden dann dort angesiedelt. Sie haben gesagt, Kohlberg ist ein beliebter Badeort. Perle der Ostsee, glaube ich, wird sie genannt,
ja,
oder?
Ja, es war damals schon eine Perle und ist heute wieder eine Perle. Ich muss sagen, die Polen haben da sehr viel geleistet, das wieder aufgebaut. Kolberg war zu 80% zerstört durch die lange Belagerung. Und es wurde wieder gut aufgebaut. Man hatte keine Vorbilder. Sehr wenige Häuser standen noch. Die hat man dort gelassen. Das andere hat man konzipiert. Das hat ein Architekt hat die Innenstadt konzipiert. Wieder aufgebaut. Er wollte eine gewachsene Stadt haben. Das sind also immer verschiedene Giebel aus verschiedenen Jahrhunderten und so weiter. Wie komponiert hat er das? Sieht toll aus, wirklich wie eine alte Stadt mittlerweile, obwohl das neu gebaut ist. Eine tolle Leistung.
Schön, das ist schön. Also das heißt, wir müssen uns unbedingt Kolberg anschauen, einmal Herr Schröder, gemeinsam, dass wir mal da Möglichkeit finden. Ja. Lieber Herr Schröder, wie war das damals, als Sie fliehen mussten aus dem Sudetenland, weil Ihre Familie zuvor dorthin gezogen waren? Welche Erinnerungen haben Sie an die Flucht?
Also Kriegsende, ich kann mich sehr gut erinnern. Wie gesagt, wir waren 7 Geschwister, älteste Schwester 13 Jahre, jüngste Bruder 3 Monate alt. Wie im Kindergarten waren wir und wir haben auch heute noch guten Kontakt. Wir haben viel gesprochen über die Flucht und die Zeit danach. Deswegen ist mir das noch sehr erinnerlich. Also die Erinnerung ist wachgehalten, sagen wir mal so. Ich war 5 Jahre, wir sind also los. Meine Mutter hatte ein Auto organisiert, weil wir 2 Kanister Benzin hatten. Deswegen haben wir einen LKW gekriegt, der uns mitgenommen hat. Dann ist aber Benzin alle gewesen irgendwann. Hinter Brücks war das, glaube ich. Dann sind wir zu Fuß weiter, mit 2 Kinderwagen erst. Ja, und dann sind wir zu Fuß weitergegangen, nicht? Und jeder hatte sein Zeug zum Tragen. Ich hatte so ein Tornister, den hinten mit Fell bezogen, den nannte man damals Affen. Den hatte ich zu tragen. Vorne hatte ich ein Eimerchen mit Honig. Jeder hatte so sein, wir mussten ja leben irgendwie. Das hat mir mitgenommen. So hat jeder was gehabt, dann sind wir zu Fuß weiter. Später haben wir mal einen Pferdewagen geschenkt gekriegt mit einem lahmenden Pferd von 2 Soldaten, die sich auch abgesetzt hatten. Da sind wir ein Stück weiter gefahren, dann bis zu einem Dorf. Dann waren wir da in der Scheunendorf. Zwischendurch haben wir dann später auch mal im Wald haben wir öfter übernachtet. Einmal sind wir aufgewacht, da waren wir an einer Friedhofsmauer. Kann ich mich noch alles sehr gut dran erinnern, so wie das war. Es war ein bisschen spannend vielleicht, ich war 5 Jahre. Mein Bruder, wir haben also im Wald haben wir Feuer gemacht dann mit dem Brennglas und so weiter. Fast wie bei den Pfadfindern war das so ungefähr. Wir waren halt immer geschlossene Familie zusammen.
War bei der Flucht, war dann auch schwierige Situationen für die Familie?
Natürlich schon, war schon einiges schwierig. Ich war immer so ein Raufbold, wenn meine Mutter organisieren ging, irgendwas besorgen musste oder auch von den Feldern holen, war ja Sommerzeit. Da musste ich immer mit, weil meine Geschwister mit mir nicht so klar kamen. Und deswegen habe ich so einiges erlebt. Ich habe also zum Beispiel gehört, erst nur, Sowjetsoldaten einen deutschen Soldaten erschossen haben. Ich habe den später nur tot gesehen, den Schuss habe ich gehört. So etwas. Und einmal, da waren wir in einer Baracke an einem Sportplatz, auch abseits, haben uns einquartiert. Dann kamen Tschechen da, die haben uns kontrolliert, alles durchgesucht. Dann haben sie ein Foto meines Vaters in Uniform gefunden, als Oberstabsarzt in Uniform. Dann hat er geguckt, dann haben die sich besprochen kurz und sind die weggegangen. Und am nächsten Morgen kam dann der eine Tscheche wieder, ganz freundlich, mit einem Päckchen, so einem Kopfkissenbezug mit Salz, etwas Salz drin, das war so eine Währung damals ungefähr. Und dann stellte sich raus, es war ein Patient von meinem Vater. Ja, der hat ihn erkannt, weil wir hatten erst einen Schreck gekriegt, aber das hat sich dann positiv entwickelt. Die haben uns auch in Ruhe gelassen.
Sind dann auch die Momente, die dann, ja, die braucht man dann, gell? Dass man auch Glück hat und sind die glücklichen Momente dann.
So hatte die Familie in dieser Situation gewissermaßen Glück im Unglück. Aber Glück war nicht das Einzige, worauf es ankam, sondern vielmehr waren es auch die Leistungen und der Mut der Frauen, die während dieser Zeit besonders wichtig waren. Und das zu betonen, lag Herrn Schröder besonders am Herzen.
Aber nicht nur meine Mutter, das haben andere Frauen ja genauso leisten müssen. Die Männer waren ja im Krieg. Ne? Es mussten Frauen, die waren nicht vorbereitet, da gab es keinen Psychiater, der denen geholfen hat oder ähnliches. Und dann auch nach dem Krieg, mein Vater war ja nicht da, meine Mutter musste uns versorgen. Ne? Das war Leistung der Frauen. Und das ist, ich finde immer schön, dass Bayern da wirklich noch Müttergeld ganz stark gemacht hat, dass da Müttergeld gezahlt wird. Ne? Das ist also wirklich, was die Frauen damals geleistet hat, wird wirklich vergessen. Das liegt mir immer so am Herzen, das noch zu erwähnen eigentlich.
Und kann ich das nur, kann ich jetzt nur unterstreichen, und deshalb planen wir ja, und das haben wir jetzt schon ziemlich weit, Herr Schröder, gemeinsam in HDO, war ja meine Initiative mit einer Ausstellung Frauen und Kinder damals. Ach so. Das ist ja, toll. Das haben wir, und auch mit Zeitzeuginnen, aber auch mit der Generation nachher, wie das in der Familie verarbeitet wurde. Sie haben es so recht gesagt, die Trümmerfrauen. Auf der anderen Seite die Frauen, älteren Menschen, die einfach geschaut haben, dass sie überleben, ohne dass sie irgendwie betreut wurden. Ne? Die haben einfach funktionieren müssen. Und das planen wir jetzt, und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr im Frühjahr soweit sind. Und haben auch die werden dann auch die Landsmannschaften informieren, wenn das Konzept steht. Und und werden sie natürlich dann mit einladen, Herr Schröder.
Geplant ist, die Ausstellung im März 2023 zu eröffnen. Aber jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zurück zum Gespräch. Wir befinden uns im Jahr 1945, als Ernst Schröder mit seinen 6 Geschwistern und seiner Mutter auf der Flucht ist und seiner Mutter es immer gelungen ist, irgendetwas Essbares für alle aufzutreiben.
Im Krankenhaus waren Amis, da eine Mülltonne, hat sie Essen geholt für uns. Und ein Ami hat das gesehen, der hat dann immer, wenn meine Mutter kam, hat er schnell in den Mülltonnen ein Hühnchen reingetan oder so etwas für uns zum Essen. Und über Nacht waren plötzlich die Amis weg, dann waren die Sowjets wieder da. Ja, dann hatte meine Mutter aber wieder was irgendwie organisiert, sie konnte etwas Polnisch, die ist in Posen geboren, 1906. Und ja, und dann hatten wir ein Fahrzeug gekriegt über die Grenze, wir kriegten auch einen Passierschein nach Bayern rüber, sind dann über Schirnding nach Bayern gekommen und sind dann zwangseingewiesen worden in Konradsreuth. Nicht Konners, sondern Konradsreuth bei Hof.
Wie ist es Ihnen dort ergangen? Wie haben die Menschen Sie aufgenommen, Herr Schröder?
Ja, wir sind also in einem Schloss eingewiesen worden, andere auch. Ich hatte eigentlich da kaum Kontakt mit Einheimischen. Das Schloss liegt ja nicht direkt im Dorf, sondern etwas abseits. Die Schlossbesitzer waren nicht so begeistert, dass da welche zwangseingewiesen worden sind. Aber der Sohn von dem Besitzer, der hat mit uns gespielt. Dann haben wir verbotenerweise mit ihm Fische im Schlossteich geangelt. War uns ausdrücklich verboten worden. Aber mit dem Sohn haben wir das dann gemeinsam gemacht und so weiter. Da haben wir auch ab und zu was Fisch zum Essen gehabt. Aber so Kontakt hatten wir eigentlich nicht. Und nach einem Jahr, wir waren also in dem Schloss, hört sich gut an, Schloss. Aber wir hatten ein Zimmer mit 15 Quadratmeter mit 8 Personen. Da waren wir ein Jahr. Und dann wurden wir in Nähe von westlich von Hof auf einem Berg mit 2 Häusern obendrauf, eine Villa und Verwaltergebäude. Da wurden wir eingewiesen, auch wieder zwangseingewiesen, waren wir im Dachgeschoss. Und da waren kein... Waren wir für uns, ich sage, wir waren ja immer 7 Kinder, wir waren uns genug. In dem Verwaltergebäude war noch eine schlesische Familie mit 2 Kindern, mit denen haben wir gespielt. In Konradsreuth bin ich noch eingeschult worden, Klassenkameradenkontakt gehabt, aber sonst nicht. Und auf dem Kulm, da waren wir unten im Dorf, 3 Kilometer ins Dorf, musste ich mit meiner Schwester runter. Da habe ich Kontakt gehabt mit den Kindern dort. Mit einem Sohn, einem Bauernsohn, haben wir Kühe gehütet. Aber sonst waren auch keine großen Kontakte da. Bis wir dann 1948 die Zuzugsgenehmigung nach Flensburg hatten. Mein Vater war inzwischen nach Flensburg gekommen, nach Mürwik. Und dann kriegten wir 1948 die Zuzugsgenehmigung, was eigentlich schwierig war, mit Sondergenehmigung. Denn Schleswig-Holstein war ja überlastet von Flüchtlingen. Und mein Vater war aber als Arzt unabkömmlich und deswegen durften wir da hoch. Dann bin ich 1948 nach Flensburg gekommen.
Und sind Sie da akzeptiert worden? Oder
ja,
war
und da
das
war
so?
es eigentlich interessant, muss ich im Nachhinein sagen. Die Flüchtlinge, die dort waren, die Heimatvertriebenen, ja, die haben uns eigentlich nicht akzeptiert. Wir waren jetzt die Neuen. Ne? Wir waren also sozusagen, wie es so in der Klasse gibt, die Prügelknaben oder so schlimm nicht, Prügelknaben nicht, aber wir waren die Neuen, die Fremden eigentlich. Die waren ja schon inzwischen, die hatten sich etabliert, Gemeinschaften gebildet und wir waren. Waren untergebracht in der Baracke von der früheren Marineschule. Und das Heinz-Krei-Lager, das war also das Flüchtlingslager, das war so 300 Meter entfernt. Mit denen hatten wir eigentlich gar keinen Kontakt. Überhaupt nicht, muss ich sagen. Mit den Klassenkameraden hervorragend, mit den Einheimischen, muss ich sagen, auch ganz, ganz hervorragend. Wir haben heute noch immer unser Klassentreffen. Ich habe 59 Abi gemacht, also mit der Klasse. Alle 2 Jahre treffen wir uns, das ist hervorragend. Und auch vielleicht haben meine älteren Geschwister, die haben vielleicht mehr noch gelitten als ich. Ja? Die haben ja auch ein bisschen mehr die Verantwortung. Ich hatte ja keine Verantwortung. Aber das lief eigentlich so ganz gut, muss ich sagen. Ich habe dann Zeitung ausgetragen nachmittags, kam gut an mit den Leuten, die dort lebten. Das war eigentlich ganz gut. Ich habe eine schöne Zeit gehabt da.
Lieber Herr Ströder, erst einmal vielen Dank, erstmal, dass Sie uns so bewegend Ihre Geschichte geschildert haben, wie Sie gemeinsam mit Ihrer großen Familie fliehen mussten, wie Sie Fuß gefasst haben in der neuen Heimat. Und jetzt eine weitere Frage: Wann sind Sie dann das erste Mal in die alte Heimat gereist und wie war das für Sie?
Also ich dachte, seit 14 Jahren mache ich Familienforschung, hat mich natürlich immer interessiert, Kolberg. Weil unsere Familie hat ja einiges geleistet in Kolberg. Ich sage, die Geschichte Kolbergs war auch die Geschichte meiner Familie, waren immer in verantwortlicher Stellung dort in Kolberg. Und ich wollte immer hin, ich durfte aber nicht, bin ja Soldat geworden, 59, und dann durfte ich sowieso nicht. Und auch nach der Wende war Polen für mich noch tabu. Ich bin dann 98 pensioniert worden und 2000, war nicht dann im Jahr 2000, das erste Mal in Kolberg gewesen. Das war wunderbar, es war ein Geschenk von meiner Frau zu meinem Geburtstag. Und da waren wir waren beide begeistert. Einmal die Landschaft, da gibt es ja noch tolle Alleen und es sieht so schön aus, wirklich. Die Bevölkerung, muss ich sagen, war gut, also mit denen wir Kontakt hatten. Antipathie gegen uns. Wir hatten also keine Probleme gehabt mit den Polen, die dort waren. Ganz im Gegenteil, die haben uns sehr unterstützt, haben sich gefreut, dass wir da waren, haben uns viel gezeigt. Ich habe noch im selben Jahr, noch im Jahr 2000, war ich dreimal dort, habe ein Familientreffen dort noch organisiert. Familientreffen, also nur diejenigen, die erwachsen waren, also nicht mit Babys oder so etwas. Auch Verwandte, weitere Verwandte, Cousins und so weiter waren wir mit einer größeren Gruppe dort. Haben unsere früheren Rittergüter, die Familie hatte 4 Rittergüter, die haben wir besucht. Wir haben Kolberg besucht. Wir waren im Dom, waren wir, wo unser gemeinsamer Vorfahre genau die Stunde genau vor 200 Jahren geheiratet hatte. Das haben wir alles so ein bisschen sehr gut organisiert. Ich wurde dort auch gut unterstützt. Das hat gut gefallen und seitdem ich bin mindestens 100 Mal dort gewesen, jetzt in Kolberg. Das ist ein Hobby von da früher immer schon Hobby gewesen, ist auch geblieben. Ja.
Es gab ja 2010 dann das erste deutsch-polnische Heimattreffen.
Ja, da haben wir, also ich sagte ja, wir haben einen sehr guten Kontakt gehabt. Der polnische Oberbürgermeister hat mich dann, ich war ja dann in Bayern wieder stationiert gewesen und bin auch in Bayern hängen geblieben, natürlich, gern hängen geblieben. Der hat mich auch in Bayern mal besucht, das heißt, die pommersche Landsmannschaft hat er in Bayern besucht und so weiter, sehr gute Kontakte. Und wir haben 2010 haben wir dann ein deutsch-polnisches Heimattreffen gemacht. Ich glaube, das war das erste überhaupt deutsch-polnische gemeinsame Heimattreffen. Wir haben gesagt, wir sind ja alles Kolberger. Wir haben es genannt, Brücke zur Heimat, Brücke zu Europa. Und das war so gut an. Ich habe also den damaligen Präsidenten vom Europäischen Parlament, das Buzek, der war ja früher Ministerpräsident in Polen, den habe ich angeschrieben. Er hat die Treuhandschaft übernommen, ja, davon sehr gern übernommen, hat sich entschuldigt, dass er leider zu dem Treffen nicht kommen kann. Und dann haben wir da ein deutsch-polnisches Heimattreffen gemacht, gemeinsam. Und da haben
Das
wir.
ist
Da haben wir auch, das war auch interessant, haben wir ein Podiumsgespräch gehabt mit Deutschen und Polnischen Journalisten, Historikern und Europapolitikern. Der Posselt war da zum Beispiel als Europapolitiker. Der war auch ganz begeistert von Kolbeck und von der überhaupt Atmosphäre dort.
Das war ja dann schon ganz toll, was Sie dann hier geleistet haben. Gibt es diese Treffen weiterhin noch?
Wie bitte?
Sind diese Treffen jetzt weiterhin
ja,
noch?
Wir treffen uns noch. Wir sind natürlich weniger geworden. Ja. Ach ja, es gibt noch eins. Immer im März, auch dieses Jahr wieder im März, dann treffen sich wir uns mit den Polen, und zwar als Gedenktag der Beendigung der Kämpfe um Kolberg. Das war eben der 17. März, wo die Kämpfe beendet worden sind. Das, zur kommunistischen Zeit haben die das immer gefeiert groß. Dann haben die gesagt, Befreiung Kolbergs. Und auch im Jahr 2000 sind wir dann übereingekommen, dass wir das gemeinsam machen, und zwar mit dem Begriff Beendigung der Kämpfe um Kolberg. Denn die Polen haben auch gesagt, wir sind ja da nicht mit Freuden begrüßt worden, mit Blumensträußen und so weiter. Nicht? Das ist erobert worden, haben die polnischen Veteranen gesagt. Und da treffen wir uns jedes Jahr, ist ein Treffen, und zwar groß angelegt, ganz groß angelegt. Ein Treffen, der Veteranen, und gut, heute gibt es keine, die damals gekämpft haben, die sind inzwischen verstorben. Aber wir treffen uns weiterhin und begehen das.
Sehr schön. Ja, es war so interessant. Lieber Herr Schröder, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Gibt es eine Leibspeise aus Ihrer alten Heimat, die Sie heute noch gerne essen?
Es gibt natürlich viele typisch pommersche Gerichte, aber bei mir persönlich ist es so, Pommern ist ein Kartoffelland. Da gibt es viele Kartoffeln, viele Arten Kartoffeln. Da gibt es noch rote Kartoffeln und Sonstiges. Und ich esse nach wie vor sehr, sehr gern Kartoffeln. Es gibt also kaum eine Hauptmahlzeit, wo ich keine Kartoffeln esse. Egal in welcher Art, wie es zubereitet ist. Besonders gern mag ich also Kartoffeln mit Hering, mit Sahnehering. Aber auch Kartoffeln eigentlich nur mit Fett, mit Butter und Salz. Das schmeckt mir auch immer schon. Und wenn ich Pellkartoffeln mir selber mache, dann esse ich immer während des Fällens esse ich immer schon Kartoffeln. Ich bin so Kartoffeln.
Sehr schön. Ja, das, lieber Herr Schröder, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns einen Einblick in Ihre Geschichte gewährt haben, Ihre Flucht und Ihren Neuanfang hier bei uns. Denn es ist wichtig, dass wir die Geschichte nicht vergessen und auch sie lernen, gerade in der heutigen Zeit, mehr denn je. Ja. Ich danke Ihnen sehr nochmals, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass Sie wieder dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal uns auch wieder mitbegleiten. Bis dahin alles Gute für Sie persönlich.
Ich bedanke mich auch für die Freundlichkeit und ich habe mich wirklich gefreut, Sie zu hören.
Danke. Ganz meinerseits. Ciao.